Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, das chinesische Neujahr ist ein Realitätstest in mehrfacher Hinsicht. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, wie es auf den Konsum und auf sogar mittlerweile KI Auswirkungen hat, aber natürlich vor allem ja auf das Verkehrssystem in China. Es ist das größte Verkehrssystem der Welt, ohne Frage. Und besonders interessant ist die ganze Entwicklung rund um die Bahn, wie wir in Deutschland sagen. In China ist es so, dass wir alleine in diesem Zeitraum, also wir sprechen aber dann wirklich von 40 Tagen rund um das Neujahr. Ja, also ich habe letzte Woche gesagt, es sind so 3 Milliarden Reisen. Wenn wir jetzt aber diese ganze Reiseperiode nehmen, die ja schon viel früher noch beginnt, dann reden wir über fast 10 Milliarden und 540 Millionen Reisen per Zug. Zum Vergleich, per Flugzeug sind es ungefähr 100. China hat ein Hochgeschwindigkeitssystem, was absolut einzigartig ist. Es gibt nichts Vergleichbares. Und eine Zahl macht das besonders deutlich. China hat vor kurzem seine 50.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsmarke geknackt. Also so viel sozusagen Eisen sind in China verlegt. Und nur mal so im Vergleich, wer kommt hinten dran? Das sind die ganzen europäischen Länder wie Spanien, Deutschland, die haben alle so knapp unter 4.000. Klar, die sind deutlich geringer. Geht jetzt auch gar nicht darum, hier irgendwie einen unnötigen Wettbewerb zu eröffnen, aber das einfach mal so als Orientierung. China plant trotzdem, das weiter auszubauen. Bis 2030 möchte man ungefähr 60.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstreckennetz haben und bis 2035 um die 70.000. Was beeindruckend ist, ist, dass sie damit wirklich mittlerweile 70% der weltweiten Hochgeschwindigkeitsstrecken trotzdem abdecken. Und wenn wir jetzt nach China selbst schauen, ist interessant, dass sie 97% aller Städte, die mehr als 500.000 Einwohner haben, angeschlossen haben. Ganz, ganz wichtig. Und dadurch, dass sie trotzdem so einen hohen Standard haben, also Hochgeschwindigkeitsstrecke, heißt ja nicht unbedingt automatisch, dass ich auch mit Höchstgeschwindigkeit oder hoher Geschwindigkeit unterwegs bin. Das wissen, glaube ich, viele. Aber in China hat man ungefähr so einen Standard eben von 53 km/h auf vielen Strecken. Wobei, das stimmt nicht ganz, muss ich kurz korrigieren. Also es sind 8.000 Kilometern, auf denen man diese 350 schon hat. Ja, aber das wird nach und nach sich erhöhen. Und 53 ist wirklich als Standard schon sehr, sehr hoch. Und das heißt, man kann viele Strecken, die so bei 1.000 Kilometern liegen, die wir normalerweise kaum im Zug woanders absolvieren würden, kann man in 4 Stunden Reisezeit ungefähr hinbekommen. Und alles, was so unter 2.000 Kilometern ist, ist als Tagestrip realisierbar. Also in China ist das schon alles mehr als Infrastruktur, sondern eine wirtschaftliche Architektur, wenn man so will. Was ist der nächste Schritt für China? Also ich habe schon gesagt, es wird trotzdem expandiert, aber natürlich nicht mehr in so einem Tempo, ist klar. Also macht ja keinen Sinn, dass man jetzt sagt, okay, wir gehen jetzt relativ schnell auf die 100.000, weil im Prinzip ist China schon ziemlich gut abgedeckt, abgefrühstückt. Aber was sozusagen die Phase 2 ist aus meiner Sicht, ist eine Effizienzsteigerung, den Energieverbrauch senken und die Technologie weiter ausbauen. Konkretes Beispiel, der CR450. Das ist Chinas Hochgeschwindigkeitszug der nächsten Generation. Er soll der schnellste der Welt werden. Er wird mit ungefähr 400 km/h in Betrieb sein. Theoretisch Höchstgeschwindigkeit liegt irgendwo bei 450. Weiß ich gar nicht, ob das das Höchste ist oder ob irgendwie TGV oder der Shinkansen in Japan, ob die mehr können. Aber rein von der operativen, dass der wirklich mit 400 irgendwas läuft, ist schon stark. Und dadurch kannst du halt eben nochmal diese Intercity-Strecken wie Shanghai, Peking, also alles, was schon weiter weg ist, nochmal deutlich verringern. Der hat einfach nochmal 20% weniger Luftwiderstand, 20% weniger Energieverbrauch, ist leichter und er wurde auch schon mit 450 getestet, soll dieses Jahr auch in den kommerziellen Betrieb übergehen. Das ist mal das eine, ja, dass man diese Züge nochmal aufs nächste Level hebt. Und das andere, das ist der Maglev, also der Transrapid, die Magnetschwebebahn, Technologie, ursprünglich aus Deutschland, bisher, glaube ich, nur real eingesetzt zwischen dem Flughafen von Shanghai und dem Stadtzentrum. Für mich immer noch eine sehr beeindruckende Erfahrung. Also mit das Imposanteste, was ich in China gemacht habe. Ich habe aber auch für solche Züge ein bisschen was übrig. Also ich stehe schon verdammt auf so Hochgeschwindigkeitszüge. Also damit zu fahren, finde ich immer cool. Also wenn ich irgendwie eine Möglichkeit habe, in einem Land Zug zu fahren, auch wenn es ja meistens, ist eigentlich immer das Teuerste. Ja? Also ist teurer als Flugzeug meistens, teurer als Bus. Aber wenn ich es irgendwie schaffe, dann immer, ja, hier in Malaysia ein bisschen begrenzt, in Thailand gibt es da auch gar nichts. Aber in China versuche ich es eigentlich immer, wenn es möglich ist. Auch wenn ich ein bisschen mehr Zeit brauche, weiß ich schon, wie was Tolles ist, ja. Habe ich auch schon einiges drüber erzählt, aber jetzt zurück. Also dieser Maglev, der könnte jetzt eben nicht nur für irgendwie hier eine Kurzstrecke vom Flughafen zum Stadtzentrum eingesetzt werden, sondern der könnte richtig Strecke machen, buchstäblich. Und sozusagen eine Lücke füllen zwischen Flugzeug und dem Hochgeschwindigkeitssystem. Also so Strecken, sagen wir mal, so 2.000 bis 4.000 Kilometern abdecken. Und ja, die Technologie dahinter ist eigentlich unglaublich Wahnsinn. Und es ist noch unfassbarer, dass die nirgends eingesetzt wird, außer in China. Technik, wie gesagt, aus Deutschland gab es eine Teststrecke im Emsland. Und ist auch interessant, weil das Ganze wurde damals verworfen. Es gab damals einen Unfall, 2006 war der, glaube ich. Und das war aber auch gleichzeitig der politische Todesstoß. Man hat es dann zum Anlass genommen, obwohl der Unfall mit der Technologie überhaupt nichts zu tun hatte. Da stand irgendwie ein Wartungswagen auf den Schienen rum. Es gibt da wie immer verschiedene Theorien, Ansätze, warum das in Deutschland verworfen wurde, warum die einfach feingelassen wurde, warum China sich das genommen hat. Wenn man hier ein bisschen Recherche betreibt, kommt man relativ schnell drauf, dass wahrscheinlich die ICE-Lobby hier, also die Bahn, eine Rolle spielt, die bestehende Infrastruktur schützen wollte und wie so oft dann eben die richtigen Politiker auch das richtig oder falsch getan haben. Wie auch immer, China hat sich das geschnappt und weitergebaut. Und in meinem Buch gerade ist das auch ein Thema, genau solche Dinge nämlich aufzugreifen. Diese Technologie wird erstaunlicherweise so gut wie nie erwähnt. Was immer erwähnt wird, und das werde ich auch im Buch thematisieren, ist Solar. Dort heißt es ja auch immer, ja, die Chinesen haben einfach die Solar-Industrie aus Deutschland kopiert, geklaut, sucht euch raus. Ja. Wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, merkt man, nee, war wahrscheinlich nicht so. Beim Maglev könnte man sogar am ehesten noch sagen, wobei sie haben es gekauft, sie haben es nicht geklaut, na, so klar. Sie haben den ja im Prinzip in China aufgebaut und dann irgendwann weiterentwickelt. Aber dieses Versäumnis wird komischerweise nie irgendwo diskutiert, weil es eben nicht ganz so gravierende Auswirkungen hat. Es ist eher sowas, wenn man sagt, also es wäre gut gewesen oder wäre gut bis heute, wenn wir das hätten. Aber für mich immer noch so ein Ding, unfassbar, dass wir das einfach so abgegeben haben. Und wie gesagt, es hat auch sonst niemand aufgegriffen, obwohl das so stark ist. Und die Chinesen werden das maximal ausschlachten, da bin ich mir sicher, also im positiven Sinn, ja. Was man aber auch sagen muss, und deswegen mache ich heute auch hier eine Folge über die Eisenbahn. Die Eisenbahn in China verrät verdammt viel über China selbst. Warum? Eben schon gesagt, auf der einen Seite Expansion. Wenn China sich was vornimmt, sie ziehen es durch. Technologisch super, super stark. Versäumnisse anderer Länder werden ausgenutzt. Aber zur Wahrheit gehört auch, und auch das ist Teil meines Buches, und da wird auch die Eisenbahn explizit genannt, dass es hier natürlich auch was gibt, Überkapazitäten, ja. Also, viele Strecken sind verlustreich. Es gibt sogar Zahlen, die sagen, nur 6% der Strecken sind überhaupt profitabel in China. Es gibt ein paar große Hauptlinien, die machen richtig Geld. Ja, zum Beispiel Peking-Shanghai, die hatten 2024 alleine über 50 Millionen Passagiere. Trotzdem dauert es oft lange, bis sich das amortisiert. Und dort gibt es eben auch viele, ja, nennen wir sie mal Geisterstationen, die irgendwo nirgendwo stehen, wo der Zug dann hält, wo keiner aus- oder einsteigt. Ich habe selbst sowas mal beim Umsteigen erlebt, wo ich dachte, wow, eigentlich irgendwo, ja, viel los ist ja nicht. Aber das ist eben Teil von China, dass man sowas baut, dass man trotzdem sagt, wir wollen die Passagieranzahl fördern, die auch steigt nach wie vor, Tourismus fördern, Region besser erschließen. Und natürlich, das ist auch so das Anliegen, dass man Infrastruktur auch irgendwo als Sozialwert sieht und nicht nur als Profit. Und ich würde tatsächlich sagen, dass das Zugsystem das Einzige ist, oder mit das Einzige, also als Teil der Infrastruktur, wo man sagen kann, ja, hier macht es Sinn, das Ganze dauerhaft zu subventionieren staatlich, weil man eben ganz andere Formalziele verfolgt. Hier muss man jetzt nicht unbedingt nur auf die Profite schauen, ja. Also die Bahn denkt nicht unbedingt hier als Renditeobjekt und das macht ein Stück weit Sinn, weil eben regionale Integration gefördert wird. Der Binnenmarkt, die Arbeitsmobilität, ja in China sind ja ganz viele Leute unterwegs als Wanderarbeiter. Und auch jetzt überlegt mal, Chinese New Year, das Ganze läuft super sauber ab. Du hast dort keine großen Engpässe oder irgendwelche ja, infrastrukturellen Eskalationen. In jedem anderen Land wäre es unmöglich. Jetzt ist aber natürlich so, um das so abzuwickeln, brauchst du natürlich die Kapazitäten, die im Normalfall, am normalen Tag im Jahr natürlich viel zu hoch sind. Aber zu diesen Höchstzeiten, zu den Peaks, dann aber auch das Ganze trotzdem abwickeln können. Das sind halt immer so die Kehrseiten des Ganzen. Ja. Bei uns, da braucht nur mal ein irgendwie starker Reisetag zu kommen oder irgendwo eine Klimaanlage auszufallen im Zug, dann ist Chaos und in China kann man das halt abwickeln. Von den Preisen her übrigens, ganz interessant, habe ich hier noch bekommen, wenn man mal so vergleichen will. Also was kostet so ein Ticket? Wenn man jetzt von Peking nach Shanghai fährt, kostet es umgerechnet ca. 70 Euro. Tokio, Osaka kostet ungefähr 150. Und Japan, sagt man, ist es halt kommerziell viel besser optimiert. Das sagt auch jeder, ist halt deutlich teurer. Also nicht nur Japan selbst, sondern auch die Bahn. In China ist eher systemisch optimiert. Und diese Preisdiskrepanz wird noch signifikanter, wenn man weiß, dass Shanghai und Peking 1200 Kilometer auseinander sind und Tokio und Osaka nur 500. Also, jetzt gehen wir weiter, genau Richtung Asien. Denn das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das, wo ich mir selbst immer die Frage stelle, ich habe es gerade gesagt, warum gibt es hier eigentlich keine Züge, also keine Hochgeschwindigkeitszüge? In Malaysia hier gibt es eine Strecke bisher, ist keine Hochgeschwindigkeitszüge, aber wo immer eine Bahn fährt, die ein bisschen schneller ist. Die fährt hier von KL bis hoch nach Penang. Oder Butterworth, kann er genommen, also bis vor die Küste. Und in vielen Ländern, die ja trotzdem ja ein Stück weit modern sind, moderne Städte haben, ist eigentlich überhaupt nichts. Also du hast in Asien eigentlich nur Korea, Japan, China, Taiwan auch nur im Prinzip an der einen Küste lang. Und ja, hat verschiedene Gründe. Zum einen natürlich sind nicht alle Länder entwickelt genug. Also es macht natürlich nicht Sinn, jetzt unbedingt sowas in Myanmar zu bauen. Aber es gibt Länder, die eigentlich aus meiner Sicht so in diesem Schwellenmodus sind, die durchaus für ein, zwei Strecken in Frage kommen würden. Wie Thailand, wie Vietnam, wie Malaysia. Das Problem ist die Finanzierung zum einen. Oft gibt es völlig falsche Prognosen, die also der Nachfrage, aber dann auch bei den Budgets. Es liegen fast alle Projekte, 90% im OECD-Mittel über Budget, verursachen dann auch langfristig Verluste. Das ist nicht jedes Land bereit zu tragen. Hinzu kommt natürlich die Topografie. Also in manchen Ländern ist es natürlich nicht so ganz einfach. Gebirge, Dschungel, Inseln. Für China wäre das eine Ausrede. Wer schon mal in China jetzt unterwegs war mit den Zügen. Also es gibt teilweise Strecken, da sind einfach mal 60% Tunnel und Brücken. Es ist unfassbar. Also die ziehen halt alles durch. Kann man sicherlich kritisieren, weil es natürlich ein großer Eingriff in die Natur ist. Aber die schlagen da alles kurz und klein. Also das ist Wahnsinn. Und übrigens, das WLAN in China in den Zügen ist nicht besonders, was nicht schlimm ist, weil normalerweise hast du ja ein Top-Internet. Nur wenn du die ganze Zeit im Tunnel drin steckst, ich wollte mal arbeiten, das eine Mal, da bin ich von Guangzhou nach Guilin gefahren. Schöne Strecke auch, man sollte da eigentlich auch nicht so viel arbeiten, aber ich musste ein bisschen was machen. Ja, es war gar nicht so einfach, weil wie gesagt, in so einem Tunnel ist es ein bisschen schwierig. Ja. So, zurück zu Asien, also Finanzierung, Topografie und natürlich auch letztendlich die Geopolitik. Also viele Länder, die wollen sich da auch nicht helfen lassen. Ich kann das ein Stück weit verstehen, man will da nicht zu stark in Abhängigkeit geraten, denn es gibt nicht so viele Länder, die helfen können. Mir fallen eigentlich auch nur zwei ein, nämlich Japan und China. Und gerade China steht ja bereit. Also China ist mit der Schaufel da und mit der Eisenstange und sagt, wo sollen wir hin? Und wir sehen dann aber, dass die Länder da sehr renitenterweise sind, gerade auch zum Beispiel Vietnam, die jetzt es selbst versuchen, so ein bisschen in die Hand zu nehmen, wo man sagen würde, ja, da würde vielleicht ein bisschen mehr Pragmatismus gut tun an der einen oder anderen Stelle. Zumindest mal, dass man mal so ein Projekt durchzieht. Das ganz große Projekt oder man kann nicht sagen Projekt, das ist ja ein Programm, ein sagen ja strategischer Schachzug auch irgendwo von China, weil die natürlich dort mitspielen, ist ja diese ganze Pan-Asia Zugstrecke, also im Prinzip von Kunming runter bis Singapur. Aber es ist jetzt nicht eine Einheitsstrecke, also man denkt ja Kunming Laos, das steht ja schon, da will man nach Thailand, Malaysia, Singapur. Und das wird irgendwann mehr oder weniger verbunden sein. Aber zum einen ist es jetzt so, also ich könnte mir vorstellen, dass ich die Strecke irgendwann mal abfahre, aber das wäre eher was Romantischeres, sag ich mal, weil die Bahn an sich jetzt nicht so romantisch ist, aber ich meine, es macht ja keinen Sinn, weil die Strecke fliegst du wieder. Aber rein diese Verbindung wäre natürlich auf Einzelstrecken super attraktiv und theoretisch hast du eine Verbindung. Und momentan ist es jetzt so, dass Thailand, Malaysia als nächstes fertiggestellt werden, aber dass auch keine dann am Ende komplett gerade Linie ist, sondern die geht dann auch rüber, zweigt dann ab nach Vietnam. Vietnam wird selbst, und da ist es wirklich bitter notwendig, vor allem wenn man weiß, was für ein Potenzial dieses Land hat, dass man dort den Norden und den Süden verbindet. Vietnam ist ja auch schon so ein S. Und an dieser Stelle auch mal der Hinweis, mein nächstes Land, in das ich in wenigen Wochen fliegen werde, ist Vietnam. Ich bewege mich dann Richtung China, so viel auch schon mal an dieser Stelle. Ja, und das sind keine Tourismusprojekte, aber trotzdem ist es dann natürlich so, wer nutzt das am Ende? Und das ist so das Problem. Alle sagen, ja klar, so einen Zug wollen wir, wenn sie aber dann den Ticketpreis sehen, das kann sich nicht jeder so leisten. Bei vielen Ländern denke ich mir trotzdem, es macht Sinn, weil du natürlich auch trotzdem Touristen hast, die dafür zahlen und auch Einheimische, die sich das leisten können. Für China ist es am Ende eher so ein bisschen ja auch Teil der Belt and Road Initiative. Aber jetzt weniger, dass sie dort groß Geld mitverdienen, ist eher eine ja, Integration von Handel. Es ist eine Sicherung von Lieferketten. Und auf der anderen Seite, für viele Länder wird es so, wer dann keinen Schienenanschluss nach China hat, der wird irgendwo isoliert. Deswegen müssen eigentlich alle irgendwie dabei sein. Aber es ist trotzdem eine sehr zähe Angelegenheit. Ja. Die Länder hier mit ihrem Potenzial brauchen aus meiner Sicht eine bessere Infrastruktur. Und da ist dieses System natürlich prädestiniert und es ist absolut überfällig, dass man hier mehr macht. Und ich hoffe, dass diese Länder das auch ein bisschen priorisieren. Es ist ja wirklich interessant, dass trotzdem die Länder sich das leisten können, wie Thailand und so, aber sie machen es halt nicht. Und das ist für mich nach wie vor einfach ein ganz, ganz großes Unterscheidungsmerkmal, dass man in solchen Ländern natürlich auch teilweise aufgrund von Vetternwirtschaft, aber einfach aufgrund von fehlenden Mechanismen, es nicht schafft, solche Sachen relativ schnell aufzugleisen, buchstäblich, und umzusetzen. Finde ich spannend. Gerade Länder, die auch über entsprechende Einnahmen verfügen und die eigentlich auch da keine ganz großen Probleme haben sollten, aufgrund ihrer natürlichen Gegebenheiten. Wenn man sich Thailand anschaut, ist absolut machbar, dort ein bisschen was zu bauen. Hier in Malaysia eigentlich auch, ja. Aber vielleicht, das muss ich auch sagen, überschätze ich auch die Notwendigkeit. Vielleicht sagt der andere, ja, warum genau brauchen wir es, ja? Wenn ich mir allerdings teilweise die Highways anschaue und auch die Flughäfen, dann ist es schon eine Entlastung ja auch für andere Teile und natürlich auch für die Umwelt, solange die Strecken natürlich nicht den ganzen Regenwald platt machen. So, also. Interessant. Was können wir so ein bisschen draus lernen? Also, China selbst hat seine sozusagen Expansionsphase, die ganz große Expansionsphase, was die Quantität angeht, bei den Zugstrecken abgeschlossen. Es wird jetzt mehr auf Qualität, auf Technologie gesetzt. Die Wirtschaftlichkeit ist ja fragil teilweise, aber zumindest strategisch ist hier ein großer Mehrwert da. Asien, also der Rest von Asien, Südostasien vor allem, kommt. Aber relativ langsam, es ist teuer und politisch sehr komplex. Warum ich aber das Zugsystem immer wieder nenne und auch im Buch wird es so ein bisschen so ein kein Leitmotiv, aber es wird schon öfter vorkommen, ist einfach, dass man sieht, wie China denkt. Und es verrät eben ganz viel über Infrastrukturfähigkeit, über strategische Umsetzung, über Versäumnis, über Überkapazitäten, also auch ganz klar negative Aspekte, über Expansion und auch über diesen Pull-Gedanken. Ich baue erstmal, dann kommt der Rest rein, ja, technologische Entwicklung und so weiter. Und ich habe gedacht, eigentlich ist es so spannend. Also wenn ich jetzt nochmal an der Uni wäre oder irgendwo anders, wo man jetzt irgendwas Akademisches anfertigen muss, dann würde ich irgend sowas über die Eisenbahn schreiben. Eisenbahn klingt immer so archaisch. Naja, also dann würde ich, glaube ich, irgendwie eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Masterarbeit schreiben müsste oder eine Bachelorarbeit. Also nur mal so als Anregung für auch die jüngeren Zuschauer hier, würde ich, glaube ich, irgendwie sowas aufgreifen und da so ein bisschen klar machen, wie man da auch ländereigene Strand versteht oder auch gewisse Entwicklungen interpretieren kann, wie man nachvollziehen kann, wie Länder auch denken. Und ich glaube, China speziell, wenn man sich da noch China rauspickt, das wäre super interessant. Also da kann man sich wirklich verewigen, da kann man richtig viel rausziehen, weil man eben auch ganz viele verschiedene Ebenen hat und daran erkennt, wie Länder auch handeln und sich entwickeln und wie sie mit Infrastruktur umgehen, wie sie finanzieren, wie sie nach innen, nach außen agieren, was sie zulassen, was nicht. Also ganz, ganz spannende Themen. Kommt immer wieder hier auch, natürlich dann, wie ich schon erwähnt habe, im Buch. Aber nicht so oft, wie ihr es jetzt euch vielleicht denkt nach der Podcast-Episode. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia Hui Qian.